Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute unterhalten wir uns über Tipps für angehende Coaches. Damit greifen wir eine Frage aus der Hörerschaft auf. Wir versuchen ja immer wieder auch mit Ihnen direkt ins Gespräch zu gehen, wenn Sie Fragen haben, Tipps haben wollen, besondere Themen haben wollen. Und die Frage hat uns erreicht, können Sie eine Folge machen zu dem Thema, was sollten eigentlich angehende Coaches berücksichtigen? Wir werden uns unterhalten über Kompetenzen, über die Frage Ausbildungsinstitute, gute Institute finden und was sind Fragen, die auch in unseren eigenen Ausbildungen immer wieder gestellt werden. Das mal so als Überblick. Vielleicht steigen wir mal ein, wenn ich das so systematisiere, Kompetenzen, das ist eine große Frage. Fangen wir mit der großen Frage mal gleich an. Ja. Was müssen Coaches können?
Es gibt ja riesige Kompetenzmodelle. Ich habe selber auch mal eins mitentwickeln dürfen, wo wir sehr viele Kompetenzen und Kompetenzcluster entwickelt haben. Und das schaffen wir heute nicht in der Folge. Es sind nämlich über 300, die alle entsprechend zu thematisieren.
Vielleicht kriegen wir es hin, die wichtigsten.
Die wichtigsten. Ich fange mal mit einer an, die so ein bisschen allgegenwärtig ist, wo es aber immer wieder zu Verwechslungen kommt und wo auch eine Seite der Medaille häufig fehlt. Deswegen ist das für mich so ein Steckenpferd, auf das ich gerne mal steigen möchte. Nämlich, dass immer wieder gesagt wird, und das ist auch erstmal richtig, dass es für Coaches ganz wichtig ist, Kommunikationskompetenz zu haben. Also im Sinne von, ich bin in der Lage, schnell anzukoppeln. Ich bin in der Lage, mich mit anderen Menschen zu unterhalten. Ja, ich bin in der Lage, ein Gespräch zu eröffnen und zu führen. Ich kann mich schnell mit Menschen in Kontakt bringen. Das ist erstmal eine ganz wichtige Fähigkeit im Coaching. Und das möchte ich auch gar nicht negieren. Aber das ist jetzt etwas, was schon den meisten viel schwieriger fällt, die diese Kompetenz haben. Genauso wichtig wie in Kontakt zu gehen, ist es für Coaches auch, Abstand zu halten. Warum? Naja, weil wir auf der einen Seite brauchen wir Kontakt, um Beziehung herzustellen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, auch Wirksamkeitsfaktoren im Bereich Coaching. Auf der anderen Seite, wenn wir wirklich nützlich sein wollen, dann dürfen wir aber nicht zu nah dran sein. Und das ist auch gerade etwas, was bei angehenden Coaches, glaube ich, ein Kernproblem halt darstellt. Die versuchen, Kontakt herzustellen, springen mit den Klienten deswegen in die Grube, wo die Klienten drin sind, gefühlt, sind dann hervorragend im Kontakt, weil jetzt sind sie beide in der Grube und dummerweise sind sie jetzt beide hilflos. Das kennen wir sehr, sehr häufig. Das ist einer der Standardfehler, möchte ich gerade behaupten, von Coaches, von angehenden Coaches. Deswegen auch von meiner Seite auch hier diesen Punkt, weil er wirklich so häufig vorkommt. Also Kontakt ja, mitfühlen ja, mitleiden nein. In Kontakt treten auf alle Fälle. Aber alles mitmachen, was die Klienten mitbringen, hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen immer ein Stück weit in der Lage sein, Distanz zu wahren und eben nicht in die Grube zu springen, aber die helfende Hand gegebenenfalls hineinzuhalten. Es ist sehr verführerisch und es ist wahrscheinlich sogar auch der leichtere Weg, einfach in die Grube zu springen. Und es fühlt sich vielleicht auch erstmal gut an, aber es hilft tatsächlich nicht weiter. Und deswegen eine gewisse Distanz ist wichtig. Und das Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, das ist dann das, was den guten Coach den Rest seines Lebens dann auch beschäftigen wird. Und auch wieder einer der Prozesse, die nie enden.
Und ich ergänze das mal oder ich spinne das mal weiter. Aus meiner Sicht eine Beobachtungs- und Wahrnehmungskompetenz, sich auszubauen. Und das kann ich eben nur, wenn ich mal ganz nah dran bin, wenn ich mal fokussiere, wenn ich aber auch mal eine Metaperspektive einnehme. Also wenn Sie wollen, Fernglas und Lupe, beides zu beherrschen. Also ein Stück wegzugehen, Zusammenhänge zu sehen, also Komplexität zu erkennen, auch zu spiegeln, wahrzunehmen, nutzbar zu machen. Und ich bin in einer ähnlichen Balancierung nochmal an einer anderen Stelle neugierig zu sein, neugierig interessiert zu sein. Das ist eher eine Haltung, weniger eine Kompetenz, aber als Haltung wirklich zu haben, ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für deine Themen und ich differenziere, deine Themen sind nicht meine Themen. Das heißt, ich interessiere mich mehr, dass du dich mit deinen Themen in Kontakt bringst, als inhaltlich für das, was du mir erzählst. Klingt kompliziert, ist es auch.
Ja, fangen wir vielleicht noch mit einem weiteren komplizierten Kompetenzthema halt an oder machen da weiter. Etwas, was mir persönlich auch immer wichtig ist, nämlich das Thema Verbindlichkeit. Im Coaching ist es mir zumindest immer sehr wichtig, Verbindlichkeit auch vorzuleben. Das heißt, man muss wirklich unbequem zuverlässig sein. Unbequem zuverlässig, weil am Ende wissen wir das, wenn wir wirklich eine stabile Beziehungsebene haben wollen, gilt übrigens nicht nur für Coaching-Beziehungen, dann brauchst du Zuverlässigkeit. Ja, ohne das wird keine Sicherheit entstehen und ohne Sicherheit wird auch keine ernstzunehmende, tragfähige Beziehungsebene halt entstehen können. Und zu dieser unbequemen Zuverlässigkeit gehört eben auch, dass man auch Advocatus Diaboli sein darf, sogar sein muss, dass man in der Lage sein muss und darf, auch schwierige Themen anzusprechen und auch das zuverlässig. Ja, und eben auch immer wieder Verbindlichkeit dann in den Prozess reinzubringen, wenn die Klienten ausbüchsen möchten. Das wollen wir jetzt erstmal per se niemandem unterstellen, aber wir kennen alle diesen Effekt der Aufschieberitis, Neudeutsch Prokrastination. Und manchmal machen Klienten das auch, aber das sind nämlich auch nur in Anführungsstrichen Menschen. Und dann ist es unser Job dafür zu sorgen, dass da, wo gerne was aufgeschoben wird, konkret etwas umgesetzt wird. Und zwar zeitnah umgesetzt wird. Und das ist auch unsere Prozessverantwortung. Und da bin ich eben auch ein Freund von Verbindlichkeit. Und das finde ich eine ganz wichtige Kompetenz für einen Coach, nicht nur nett zu sein und nah dran zu sein, sondern eben, wie ich eben schon sagte, zum einen in der Distanz zu sein, aber zum anderen auch Verbindlichkeit herzustellen. Und das klingt vielleicht jetzt simpel, ist aber in der Umsetzung deutlich schwieriger und das ist deswegen meiner Meinung nach wirklich eine Kompetenz und nicht nur eine Haltung, die man sich auch erarbeiten muss. Und das ist auch etwas, wo die Klienten nach meiner Erfahrung zumindest am Ende des Prozesses dankbar für sind, dass man diese Verbindlichkeit, die ihnen manchmal zumindest zwischendurch fehlt, dass man die aufrechterhält.
Wenn wir das von außen mal weiternehmen und einmal noch ins Innen abbiegen, halte ich das ganze Thema Selbstreferenz, Selbstreflexion für extrem wesentlich. Ich hole mal ein ganz bisschen aus. Ich kenne einige gerade angehende Coaches, die mir dann sagen, also auf die Frage, was ist genau Ihr Interesse, warum wollen Sie Coach, warum wollen Sie diese Profession anstreben, warum wollen Sie Coach werden, dass Sie sagen, naja, ich habe eigene Erfahrungen gemacht und ich möchte diese eigenen Erfahrungen anderen Menschen nahebringen. Würde ich sagen, ja, das ist erstmal natürlich hilfreich, eigene Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist aber auch ein Risiko, wenn diese eigenen Erfahrungen nicht reflektiert wurden. Auch da gilt wieder, was wir vorhin schon hatten, deine Welt ist nicht meine Welt. Das heißt, Reflexion über sich selbst, Reflexion über eigene Anteile, Reflexion über das, was zwischen Menschen in der Coach-Klienten-Beziehung passiert, ist eine ganz wesentliche Kompetenz, die oft unterschätzt wird. Weil das ist nichts, was so nebenher geschieht. Das ist was, was eine Systematik braucht, das ist was, wo wir uns drauf einlassen müssen. Weil nicht alles, was ich mit mir selbst reflektiere, bringt nur Licht hervor. Also tatsächlich eine Nachdenklichkeit über sich und Zusammenhänge halte ich für eine ganz wesentliche innere Kompetenz.
Kann ich nur bestätigen. Für mich ist Selbstreflexion eine der wesentlichsten Grundlagen überhaupt. Und ich würde sogar behaupten, wenn man die nicht hat oder nur im begrenzten Maß darüber verfügen kann, dass es dann schwer wird, als Coach erfolgreich sein zu können. Zumindest, wenn man einen gewissen professionellen Anspruch hat. Ich weiß natürlich auch um die Menschen, die gerade besonders, zumindest rein betriebswirtschaftlich gesehen, erfolgreich sind, weil sie nicht unbedingt die allerreflektiertesten sind. Aber das wollen wir jetzt mal an der Stelle hier außen vor lassen. Daneben ist mir noch ein wichtiger Punkt bedeutsam, weil er sich, glaube ich zumindest, auch an Anfänger richtet, nämlich die Frage, muss ich eigentlich im Coaching mehr vorbereitet sein oder muss ich im Coaching mehr improvisieren? Das ist ja auch eine Frage, die wir häufig in der Ausbildung gestellt bekommen. Um das mal zu beantworten, die hässliche Antwort heißt üblich natürlich, man muss beides beherrschen. Also man muss oder sollte in der Lage sein, sich sehr, sehr gut vorzubereiten, um die Klienten insbesondere dort abzuholen, wo die gerade sind. Nebenbei bemerkt nicht, wo wir gerade sind. Und zum Zweiten muss ich natürlich auch immer in der Lage sein, zu improvisieren, weil Coaching-Gespräche die verhängnisvolle Neigung haben, nicht so zu verlaufen, wie wir uns das in der Vorbereitung gedacht haben. Da muss ich dann eben auch schnell umspringen können, da muss ich schnell darauf reagieren können, da muss ich mich schnell darauf einstellen können, auch im Prozess, nicht nur zum Start. Das heißt, wir brauchen diese Fähigkeit nicht nur der akribischen Vorbereitung, weil das ist ja auch das, was ich häufig erlebe in der Ausbildung, dass Leute extrem gut sind in der Vorbereitung. Aber wenn dann etwas nicht so läuft, wie sie das geplant haben, dann kommt die Unsicherheit, die viele Anfänger zu Beginn auch verständlicherweise halt haben, ganz schnell durch. Und dann sagen, oh, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, da brauche ich jetzt eine Pause oder ich muss jetzt abbrechen. Ist auch kein Drama, man kann im Coaching, weil man merkt, sehr gut Pausen machen. Ein Stück weit besser ist es natürlich, wenn man diese Pausen gewollt macht und nicht, weil man sie jetzt erstmal für sich selbst braucht. Und da ist natürlich Improvisationskunst ein Stück weit gefragt, dass man eben auch mit Situationen, die Unvorhergesehenes mit sich bringen, relativ schnell, relativ souverän umgehen kann. Und auch hier hilft wieder üben, üben, üben. Deswegen ist ja auch eine gute Ausbildung so wichtig. Viele Leute behaupten ja, sie brauchen keine Ausbildung. Sie haben ja schon an der Universität des Lebens studiert. Wir sind jetzt auch schon häufiger uns begegnet. Ich behaupte aber, dass gute Coaches eine Ausbildung brauchen, schon alleine um die eigenen blinden Flecken, die jeder von uns hat. Das hängt ja überhaupt nicht damit zusammen, dass das jetzt angehende Coaches sind, sondern das hat jeder, wir auch. Die werden auch nicht weniger im Laufe des Alters. Ich habe manchmal das Gefühl, die blinden Flecken nehmen sogar noch zu. Deswegen bleibt das eine lebenslange Aufgabe, an diesen Themen halt zu arbeiten. Und insbesondere für angehende Coaches ist es sehr wichtig, da halt aktiv zu bleiben und ja, sich da seine eigenen blinden Flecken bewusst zu werden und an denen auch zu arbeiten und auf der Basis eine reflektierte Souveränität zu entwickeln, die sich dann eben auch in Form von einer gewissen, sagen wir mal, Improvisationskunst halt widerspiegelt.
Also wir brauchen Struktur, Strukturierungskompetenz und die Kompetenz, flexibel zu gestalten. Ich nehme noch mal eine Frage rein, die uns eben auch sehr oft gestellt wurde. Wie viel betriebswirtschaftliche Kompetenzen braucht es eigentlich, um als Business Coach tätig zu sein? Wie viel psychologische Kompetenzen braucht es? Ich gebe mal meine Sicht rein und Christoph, du ergänzt gleich mal. Also ich finde erstmal, dass die Grundlage, sich für Firmenzusammenhänge und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu interessieren, hilfreich ist. Ich glaube nicht, dass wir ein betriebswirtschaftliches Studium brauchen als Coaches, aber wir müssen uns für Firmen, für Unternehmen, für Organisationen interessieren. Wir müssen in der Lage sein, die Zusammenhänge wahrzunehmen. Da bin ich ganz offen mal ein bisschen kurz indirekt streng mit dem einen oder anderen Therapeuten, der einen oder anderen Therapeutin, die sagt, naja, ich bin sehr systematisch ausgebildet in Techniken und Gesprächsführung. Ich kann auch Coaching. Das erlebe ich immer wieder, dass dann das Betrachten von Kontext, das Betrachten auch von wirtschaftlichen Zusammenhängen im Coaching zu kurz kommt. Also da würde ich sagen, zumindest ein grundlegendes Interesse, eine grundlegende Bereitschaft, sich für Wirtschaftszusammenhänge zu interessieren. Und jetzt sind wir natürlich beide Psychologen. Das ist ein bisschen eine einseitige Antwort. Ich glaube schon, dass die Beschäftigung mit dem Menschen als solches, mit inneren Funktionalitäten, extrem hilfreich ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir hat das Studium der Psychologie, der Abschluss als Diplompsychologe, sehr geholfen als Grundlage. Ich glaube umgekehrt auch da nicht, dass Coaching eine Leistung ist, die nur vom Psychologen zu erbringen ist. Aber ich würde auch da in Anspruch nehmen, wer als Coach arbeiten möchte, professionell arbeiten möchte, braucht zumindest psychologische Grundlagen und auch da wieder eine Grundneugier auf das menschliche Wesen.
Das kann ich nur bestätigen. Aus meiner Sicht braucht es eine sogenannte Schnittfeldqualifikation, wo mehrere Kompetenzbereiche zusammenkommen. Also eben dieses schon erwähnte betriebliche, betriebswirtschaftliche Wissen und die Neugier, aber eben auch psychologische Themen. Man kann es auch anders betrachten, dass man sagt, man muss sowohl in der Lage sein, den Menschen in seinem Inneren zu verstehen, zumindest in den Grundzügen, das wäre dann eben der psychologische Bereich, als auch das, was zwischen den Menschen passiert, sowohl psychologisch, aber eben auch wirtschaftlich gesehen. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil es ja bei den Wirtschaftswissenschaften lange dieses Modell, dieses Konstrukt des Homo economicus gegeben hat und in verschiedenen Disziplinen ja auch immer noch gibt, als Betrachtungsgrundlage, als ob der Mensch quasi vernünftig handeln würde und logisch handeln würde und gewinnmaximierend handeln würde. Und dieses Modell des Homo economicus, jetzt müssen alle Wirtschaftswissenschaftler ganz stark sein, das funktioniert leider in der Wirklichkeit nicht so, wie man sich das lange, lange über viele Jahrzehnte ja vorgestellt hat. Mich persönlich hat das nicht überrascht, dass das bestenfalls eine klägliche Annäherung an die Realität ist. Und jetzt kommen wir immer mehr dahin, dass eben diese psychologischen Faktoren auch in die Wirtschaft mit reingehen. Und das finde ich ja auch einen total spannenden Prozess im Coaching, dass man eben beides braucht und dass aber auch die Wirtschaft halt immer psychologischer geworden ist. Aber das ist ja auch die andere Seite der Medaille, die Psychologie ja auch immer wirtschaftlicher geworden ist. Oder wie hast du so die letzten 30, 40 Jahre da erlebt?
Spannender Gedanke. Also erstmal teile ich das. Also das wüsste ich aber, dass Menschen sich rational...
Das wäre ganz was Neues.
Das deckt sich nicht mit meinem Erlebnis, mit meiner Lebenserfahrung. Also ich glaube, um es nochmal ernsthaft zu beantworten, also ich nehme es auch wahr, dass wirtschaftliche Zusammenhänge psychologisch betrachtet werden und dass wir natürlich auch als Psychologen, und das ist ja die Frage hier, angehende Coaches und vielleicht auch angehende Unternehmende, sind natürlich Wirtschaftsunternehmen, ob es ein Freiberufler ist, ob es ein Unternehmen ist. Das heißt, auch für sich selbst diese Fähigkeit zu haben, auch wenn das nicht eine direkte Coaching-Fähigkeit ist, aber einfach ein guter Geschäftsmann, eine gute Geschäftsfrau zu sein oder auch zu werden. Weil nur wenn wir auch das in der Lage sind zu gestalten, können wir unabhängig sein. Wenn ich angewiesen bin auf den Klienten, die Klientin, die vor mir sitzt, und zwar existenziell, dann kann ich noch so mental unabhängig sein. Wenn ich das real bin, habe ich eine andere Grundlage, als wenn ich sozusagen auch wirtschaftlich einen Erfolg generiere, was auch immer Erfolg heißt, um da unabhängig zu sein. Ich mache mal so ein bisschen so einen kleinen Abbinder, weil du gesagt hast, 300 Kompetenzen. Jetzt ahne ich schon den einen oder anderen zu Hause sitzen und sagt, ja, jetzt sagt der 300, ihr habt jetzt irgendwie 6. Gibt es denn irgendwo eine Variante, diese 300 zugänglich zu bekommen?
Ja, wir haben das ja veröffentlicht, dass das Coach-Kompetenzmodell findet man relativ schnell über Google, auch bei uns im Coaching-Magazin. Also einfach mal eingeben für alle diejenigen, die das näher interessiert. Da gibt es dann nochmal so eine Übersicht über die Kompetenzfelder. Das ist alles frei verfügbar veröffentlicht. Ja, gucken wir auf was anderes, weil die Frage wurde ja auch gestellt und die finde ich ja auch sehr wesentlich. Die Frage war nach Tipps und Tricks, die richtige Ausbildungsstätte zu finden. Und vielleicht da erstmal die Information, es gibt in Deutschland, Österreich und Schweiz nach meinem Wissen ungefähr 400 Ausbildungsinstitute und Orte und Einrichtungen, wo man sich zum Coach ausbilden lassen kann. Das heißt, man hat wahrscheinlich eine relativ gute Chance, dass es auch in der regionalen Nähe jemanden gibt. Ob dann die regionale Nähe immer das passende Argument halt ist, sei mal dahingestellt. Ich würde empfehlen, zweistufiges Vorgehen, nämlich einmal nach Hard Facts zu selektieren und dann Soft Facts. Gucken wir uns die mal im Detail an. Der erste Hard Fact wäre für mich tatsächlich der Stundenumfang der Weiterbildung oder der Ausbildung. Also wie viele Stunden Interaktionszeit, also nicht Bücher lesen, sondern wirklich Interaktionszeit lernen, hat diese Ausbildung und wie lange dauert diese Ausbildung? Es ist ein Unterschied, ob man eine Ausbildung macht in einer Woche oder ob man eine Ausbildung macht in 3 Jahren. Nicht nur von der Stundenzahl, sondern eben auch von der Gesamtdauer her, weil ich sage immer, so viel fremdgedachtes Wissen, was man vermittelt bekommt in einer guten Ausbildung, das muss man auch verdauen, das muss man auch anwenden, das muss man auch übersetzen in seine eigene Welt, das muss man integrieren, das braucht Zeit. Deswegen folgen wir auch da den offiziellen Empfehlungen, sagen, eher eine Ausbildung machen, die länger ist, weil es damit die Möglichkeit gibt, das wirklich gut zu integrieren. Und länger bedeutet ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre. So in diesem Bereich würde ich mich orientieren. Gegebenenfalls auch länger. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Vorinformationen man schon hat, wie viel Vorbildung man halt auch schon hat, wie viel Erfahrung man bereits besitzt. Das wäre aber so der grobe Rahmen. Ich würde mich weiterhin als Hard Fact daran orientieren, wie lange gibt es eine Ausbildung schon am Markt? Also wie lange existiert die? Wie viel Weiterbildung bietet ein Anbieter auch jährlich an? Oder passiert das nur alle Jubeljahre einmal? Dann natürlich, wie ist diese Ausbildung methodisch ausgerichtet? Werden dort seriöse Methoden angewandt? Oder ist das, was da gemacht wird, eher so aus dem esoterischen Bereich stammt? Da muss man auch vorsichtig sein. Da können wir jetzt nicht alles abbilden, was Esoterik ist, aber da ist Google und mittlerweile ChatGPT, glaube ich, sehr hilfreich, um herauszufinden, ist eine Methode wissenschaftlich bezweifelbar oder gibt es da wissenschaftliche Evidenz für? Also da immer drauf schauen, Methodik, methodische Vielfalt. Dann natürlich die Kosten. Wie viel kostet diese Ausbildung? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Also stehen die Dauer und der Umfang der Ausbildung, die Stunden, steht das im Verhältnis zu den Gesamtkosten? Da Ausbildung in der Regel in Gruppen stattfinden, würde ich immer auch fragen, wie groß sind diese Gruppen? Sind das so Massenveranstaltungen? Bin ich da in einem Saal mit hunderten anderen? Das würde ich persönlich eher nicht so empfehlen als Coaching-Ausbildung, weil da braucht schon was sehr Individuelles. Ist es vielleicht sogar eine Einzelausbildung? Wird auch vereinzelt angeboten, ist eher selten, gibt es aber manchmal auch. Oder ist es halt so eine Veranstaltung mit den üblichen Gruppengrößen, irgendwo zwischen 8 bis 18 Personen. Das sind Größen, die man am Markt trifft. Auch da fragen hilft, klären hilft, um das halt herauszufinden. Was auch sehr wichtig und häufig vergessen wird, immer zu fragen, wer sind eigentlich die anderen Teilnehmer? Also nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern mit welchen Leuten komme ich denn da zusammen und lerne gemeinsam? Das würde ich immer empfehlen, abzufragen. Also Qualifikation der Teilnehmer, Zielgruppe der Ausbildung. Und natürlich ganz wichtig, und da kommen wir jetzt zu den Soft Facts, wer ist eigentlich der Ausbildungsanbieter? Also wer sind die Personen, mit denen ich dann letzten Endes halt im Kontakt bin? Weil das müssen ja nicht immer die gleichen Personen sein. Das hängt ja auch sehr stark eine Ausbildung, nach meiner Erfahrung, immer von den Menschen ab, die es dann letzten Endes machen. Da würde ich dann noch einmal ganz konkret erstens klären, wer ist das? Und zweitens, komme ich mit diesen Menschen eigentlich klar? Das heißt, hier jetzt der Soft-Facts-Bereich, versuchen Sie immer, sich irgendwie direkt in Verbindung zu setzen mit den Menschen, mit den Dozierenden, die das anbieten, mit denen, die als Coach halt arbeiten, damit Sie überprüfen können, stimmt da die Chemie? Komme ich mit diesen Leuten gut klar? Passt das irgendwie auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder halt eher auch nicht? Bilden Sie sich da Ihren eigenen Eindruck und bilden Sie sich den direkt, also einfach mit den Leuten sprechen oder noch besser sie direkt kennenlernen, dann haben Sie schon mal die wichtigsten Punkte, um für sich im Ergebnis eine gute Ausbildung finden zu können, die für Sie individuell passt. Was man nicht machen kann, das möchte ich auch noch mal kurz betonen, ist, die Frage beantworten, was ist die beste Coaching-Ausbildung? Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und die nicht beantwortbar ist. Schlicht und ergreifend deswegen, weil Güte hier abhängig ist von dem, was jemand sucht. Und Menschen suchen aber im Bereich Coaching-Ausbildung ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und eine Ausbildung, die für jemanden hervorragend geeignet ist, kann für jemanden, der andere Zielsetzungen und auch anderes Hintergrundwissen bereits besitzt, vollkommen langweilig und weniger geeignet sein. Das heißt, Güte ist hier immer zu übersetzen in Passung. Also wie gut passt eine Ausbildung zu dem, was ich suche, was ich auch schon kann und wohin ich möchte? Und das kann man immer nur individuell klären. Aber mit den Punkten, die ich genannt habe, hoffe ich, gibt es ein paar ganz konkrete Hilfestellungen, wie man das rausfinden kann, wenn man neugierig ist, wenn man Coach werden will. Und wenn Sie das beherzigen, dann haben Sie eine relativ gute Chance, ein für Sie passendes Ausbildungsinstitut zu finden.
Coaching lerne ich ja erstmal durch Coaching. Das heißt, es sollte eine Ausbildung sein, wo tatsächlich angeleitet Coaching durchgeführt wird. Das klingt banal, das ist aber nicht in allen so. Coaching lerne ich durch Reflexion, Coaching lerne ich durch Modelle und Coaching lerne ich durch sinnvolle Wirkzusammenhänge. Danach würde ich auch empfehlen zu gucken und auf einer ganz praktischen Ebene würde ich immer gucken, habe ich in dem Kontakt mit dem Ausbildungsinstitut das, was auch im Coaching stattfinden soll. Also gibt es die Möglichkeit, ein Kennenlerngespräch zu machen? Werde ich nach meinen Lernzielen gefragt? Sagt auch jemand, deine Lernziele passen nicht zu dem, was ich dir anbieten kann? Also habe ich da die Möglichkeit, in eine Passgenauigkeit reinzugehen? Und Umfang, Christopher, hast du angesprochen, das hängt eben ja sehr stark davon ab, will ich als eigenständiger Coach am Markt auch erfolgreich agieren mit all den Dingen, die da sind. Also ich behaupte, da ist unter ein Jahr zeitlicher Investition mit mehreren Modulen nichts möglich. Oder möchte ich eine coachende Kompetenz aufbauen, die ich ergänzend zu der Rolle, die ich sowieso schon habe, nutze. Das heißt, es hängt sehr stark davon ab. Aber ich würde immer gucken, was ist die Idee, was ich hier im Sinne von Coaching-Haltung auch lernen kann. Und ich wäre sehr vorsichtig, ich wage das mal, wenn das Menschen sind, die zu starke Strahlkraft haben, weil es kann nicht darum gehen, jemanden zu kopieren, sondern es kann im Coaching ja immer nur darum gehen, einen eigenen Stil, einen eigenen Weg zu finden. Und dabei kann eine sehr professionelle Ausbildung helfen. Deutschland ist gut abgedeckt, aber machen wir uns nichts vor, das will ich auch ganz bewusst sagen, es gibt aus meiner Wahrnehmung auch eine wachsende Zahl von unseriösen Instituten, die den Nimbus der Seriosität haben. Das heißt, prüfen Sie auch, was ganz Banales, haben Sie das Gefühl von Seriosität und haben Sie das Gefühl, hier werde ich ernst genommen als Mensch, ernst genommen mit meinen Zielen, mit meinen Möglichkeiten und meinen Lehrinteressen.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wissen, dass es ja immer mehr Pseudo-Ausbildungen gibt, so möchte ich das mal formulieren. Also irgendwelche Webinare, die jetzt über YouTube angeboten werden, wo man dann auch noch ganz schnell ganz reich wird. Davon würde ich definitiv abraten. Also machen Sie das nicht, sondern Coaching lebt von der Interaktion. Da würde ich schon immer erwarten, was können die Leute, die das anbieten oder haben die vielleicht gar nicht so selber den Erfahrungshintergrund, der sie zum Ausbildertum befähigt. Für mich halt auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Also schauen Sie sich die Leute genau an, hinterfragen Sie das. Hinterfragen Sie auch, wer, wie gesagt, die anderen in der Gruppe sind. Eine ganz einfache Frage, eine total simple Frage, die meiner Meinung nach viel zu selten gestellt wird, wird mir auch in der Regel fast nie gestellt. Wie alt sind eigentlich die Teilnehmer?
Ja.
Weil man meistens denkt, ja, ist ja klar, wie alt die sind. Und das ist gar nicht so klar. Ich habe das zum Beispiel auch mal erlebt in einem Hotel, in dem ich wegen etwas anderem war als Coaching. Zufälligerweise habe ich da ein Schild gesehen bei den Veranstaltungen Coaching-Ausbildung. Da bin ich natürlich neugierig geworden und bin da mal hingegangen, um das mal anzuschauen. Und habe dann festgestellt, dass da sehr viele junge Leute waren. Und mit jung meine ich in dem Fall, das waren so 16-, 17- und 18-Jährige, die da eine, aus meiner Sicht in Anführungsstrichen, Coaching-Ausbildung gemacht haben. Ich stelle mir jetzt mal vor, man ist so ein gestandener Manager, eine gestandene Managerin, die jetzt sagt, ich habe vieles in meinem Leben erreicht, ich möchte jetzt was weitergeben, ich möchte selber Coach werden, buche eine Coaching-Ausbildung und finde mich in einer Gruppe mit sehr jungen Menschen wieder. Ich glaube, das kann sehr interessant werden. Ich glaube aber, dass die Erwartungshaltung eine andere wäre. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, was in der Regel ich immer fragen würde, was aber, wie gesagt, viel zu selten gefragt wird. Wer sind die anderen? Passt das auch zu dem, was ich halt suche? Denn das ist auch eine Erfahrung aus der Praxis heraus. Man lernt in einer Coaching-Ausbildung mindestens genauso viel von den anderen Teilnehmern, wie man von den Veranstaltern lernt, hoffentlich.
Das ist natürlich als Ausbilder manchmal ein bisschen ernüchternd, aber ich teile das. Ich will nochmal so, die dritte Frage war ja so in Richtung, was werden wir in der ausbildenden Rolle auch immer mal wieder gefragt? Die Kernfrage, die eigentlich immer wieder kommt, ist, wie komme ich an Klienten? Und das klingt total banal, aber das ist natürlich erstmal eine absolut berechtigte Frage. Das gilt übrigens nicht nur für die, die am freien Markt tätig sind, sondern auch die, die intern coachen. Wenn die das interne Angebot labeln und niemand nimmt es wahr, ist es mindestens so unangenehm, wie wenn das am freien Markt nicht genommen wird.
Gerade bei den Internen gibt es aber auch genau das gegenteilige Problem.
Ja.
Und das
ja.
muss man halt auch lernen, dass es ein Angebot gibt und das wird so stark wahrgenommen, dass sie es nicht befriedigen können. Was dann ja auch zu entsprechender Frustration bis hin zu richtigem Ärger führen kann. Das heißt, der Workload muss sowohl im dem einen Fall zu wenig Nachfrage als auch gerade bei den Internen erlebe ich da meistens eher zu viel Nachfrage. Der muss halt auch entsprechend balanciert werden. Und das einfach dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen, ist ein Stück weit naiv. Deswegen da würde ich auch immer wieder sagen, eine gute Ausbildung sollte Antworten darauf bieten, wie kann ich als Coach erfolgreich sein, dass ich ausgelastet bin, aber nicht überlastet bin.
Absolut, also teile ich sehr. Und ich glaube, das ist A, ein Teil von Auswahl einer Ausbildung. Das Zweite ist, sich selbst auch klar zu werden, dass ein Teil der Coaching-Profession, der Rolle des Coaches, Balancierung von Anfragen heißt. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Anfragen zu generieren, auch ganz offen über mein Angebot zu sprechen, ob intern oder extern. Das gehört in eine gute Ausbildung dazu, wie du auch gerade gesagt hast. Das gehört aber auch für mich in die Selbstreflexion dazu. Ist das was, was ich als Teil meiner Profession in Zukunft sehen möchte? Und was ich erlebe, jetzt machen wir das ja wirklich schon sehr, sehr lange, die Art von Marketing und die Art von Akquisition verändert sich, aber es ist immer ein Thema und es bleibt auch immer ein Thema. Es ist ein rollenbezogenes Thema und sich damit auch zu versöhnen, sich anzufreunden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass die Coaches die größten Sales-Experten der Welt sein müssen, aber das ist eben auch ein Teil, der oft aus meiner Sicht viel zu spät adressiert wird. Deshalb eben als Frage kommt das in den Ausbildungen sehr, sehr stark rein. Das Zweite ist die zweite Frage, die sehr häufig gestellt wird. Wie gehe ich damit um, wenn Themen meiner Klienten mich selbst persönlich anfassen, wenn ich vielleicht eine Ähnlichkeit in den Themen erkenne? Da bin ich auch sehr stark dabei zu sagen, ja, das kann passieren, das wird auch passieren. Und es ist ja erstmal gut, berührt zu werden, berührbar zu bleiben und gleichermaßen auch in die Reflexion und auch in die Abgrenzung zu gehen. Also als Sinnbild, wenn ich die Klienten, die Klientinnen abends sinnbildlich mit nach Hause nehmen möchte, dann bin ich zu nah dran. Wenn ich sage, ach, interessant, Sie haben eine ernste berufliche Situation, ach was, dann bin ich zu weit weg. Also berührbar zu bleiben, und das ist auch was, auch das gehört in gute Ausbildung, das gehört aber auch in die Auseinandersetzung, weil wir sind eben keine Coaching-Roboter, sondern wir sind menschliche Wesen, die mit menschlichen Wesen in Kontakt gehen.
Ein ganz wichtiger Punkt, wie ich meine, denn wir müssen in der Lage sein, in den Kontakt zu suchen. Wir müssen aber auch in der Lage sein, Stichwort in die Grube springen mit den Klienten, in Distanzheil zu gehen, sagte ich ja schon. Und wenn wir das lernen, und viele müssen das tatsächlich auch erst lernen, dann bedeutet das halt natürlich auch, sehr viel über sich selbst zu lernen. Und deswegen bietet eine gute Ausbildung auch immer einen erheblichen Anteil von Selbsterfahrung, wo man sich selbst ausprobieren kann, wo man Themen einbringen kann, wo auch manchmal Themen aus der Vergangenheit hochkommen, die nicht immer einfach sind. Das gehört auch mit dazu, weil all das kann halt auch im Coaching angetriggert werden. Deswegen sollte es vorher in der Coaching-Ausbildung gut verdaut werden, damit man nicht seine Eigenanteile auf Klienten halt überträgt. Das ist nämlich auch eine der meiner Erfahrung nach zumindest größten Fehler, den gerade jüngere Coaches machen, dass sie in den Themen ihrer Klienten viele ihrer eigenen Themen wiedersehen. Das muss auch nicht immer falsch sein, aber es sollte auf alle Fälle halt gut verdaut sein. Und dann hat man eine gute Chance, auch etwas zu machen, wenn man diese, ich sag mal, Verdauungsprozesse sozusagen durchläuft, nämlich herauszufinden, was ist eigentlich mein Nutzen? Denn als Coach werde ich nur dann auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sein, wenn ich einen Nutzen stifte? Und das ist einmal die Frage, für welche Menschen kann ich einen Nutzen stiften, realistisch betrachtet? Und für welche Themen kann ich einen Nutzen stiften? Und wenn man das für sich geklärt hat, dann kann man etwas ganz Wichtiges nämlich schaffen. Man kann nämlich sein Angebot schärfen. Und das sollte einem eine gute Ausbildung auch mitgeben, dass einem klar wird, ich bin der Coach für die und die Zielgruppe mit diesem und jenem Thema. Und zu sagen, ich bin Coach für Führungskräfte, die Führungskräfteprobleme haben, ist keine Spezialisierung. Ja, das höre ich sehr häufig so, ich bin Coach für Führungskräfte, ist keine Spezialisierung. Das sagen alle, muss man sehr deutlich so sagen. Wenn jetzt mir jemand aber sagen kann, ich bin Coach für Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen in der Region Schleswig-Holstein, im metallverarbeitenden Betrieben, dann mit den Themen zum Beispiel Konflikte im Unternehmen, dann habe ich eine Spezialisierung. Also mindestens so weit sollte man es treiben, damit man sehr, sehr deutlich sagen kann, das ist das Thema, wo ich mich halt auskenne. Viele angehende Coaches tun sich genau damit schwer, weil sie Angst haben zu sagen, ja, dann muss ich das ja den Rest meines Lebens machen oder dann bin ich ja thematisch total eingeschränkt. Und da sage ich immer, nein, das ist ja das Schaufenster. Und das Schaufenster ist nicht das Warenlager. Ja, und das muss man auch wieder im Hinblick auf Marketing halt verstehen. Und das ist ja auch eine ganz häufige Frage, die bei uns in der Coaching-Ausbildung aufkommt. Wie schaffe ich es, authentisch zu bleiben und mich gleichzeitig zu vermarkten? Und das habe ich gerade so ein bisschen versucht zu skizzieren. Authentisch bleibt man dadurch, dass man die Themen bearbeitet, wo man wirklich eine Expertise hat und wo man anschlussfähig ist, sowohl thematisch wie auch von der Zielgruppe her. Und das dann aber natürlich auch sichtbar zu machen, glaubwürdig sichtbar zu machen, ist eben ein Teil des Marketings. Und das braucht es schon, wenn man als Coach, gerade als angehender Coach halt erfolgreich sein will. Es reicht nicht, gut zu sein. Es ist auch wichtig, es andere wissen zu lassen. Und da kommt man nicht drum herum. Gilt übrigens auch für das interne Coaching, weil auch das ein Steuerungsinstrument ist, um den Workload letzten Endes gut zu regulieren. Also welche Themen möchte ich da eigentlich bearbeiten? Weil ein großes Risiko, was wir zum Beispiel von internen Coaches halt kennen, ist, dass dann Menschen mit allen möglichen, auch teilweise privaten Wehwehchen in das Coaching kommen. Selbst wenn man dann teilweise kommuniziert hat, es soll um berufliche Themen halt gehen und es dann teilweise für die Internen ganz schwierig wird, wenn sie dann nicht darauf vorbereitet sind, sich sehr, sehr sauber zu verhalten und nicht in so eine Falle halt zu tappen. Und das ist deswegen, wie gesagt, ein Thema, was nicht nur Externe betrifft, sondern genauso die Internen. Und ich erlebe das deswegen, und ich betone das auch hier deswegen, weil wir ja regelmäßig die Erfahrung machen, dass Interne bei uns die Ausbildung machen und dann sagen, ja, das Thema Marketing brauche ich nicht, weil ich habe ja hier meine internen Prozesse und das halte ich für einen Fehler.
Ja, jetzt sind wir, glaube ich, ganz rund oder haben so einen Radarblick mal Ihnen angeboten zu der Frage, was müssen angehende Coaches berücksichtigen. Wir hoffen, das war erstmal ein guter erster Einblick. Gerne auch, ich mache mal den Aufruf nochmal, den wir auch immer haben, wenn es Fragen gibt, wenn es Themen gibt, gerne sich bei uns melden und soweit möglich integrieren, weil diese Fragen, Sie merken das immer wieder in den Folgen auch der Vergangenheit. Von daher, ich wünsche von meiner Seite allen angehenden Coaches viel Freude beim Coaching, weil ich finde, das ist sozusagen bei der ernsthaften Betrachtung immer noch ganz wesentlich. Freude im Miteinander, Freude im Wachsen.
Ja, und damit sind wir auch heute mal wieder am Ende der Folge angekommen. Wir sagen wieder Tschüss und auf Wiederhören und würden uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch gerne positiv bewerten.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.